So, ihr Lieben, wir sind euch noch die Fahrernoten schuldig zum großen Preis von Österreich. Und wie immer arbeiten wir uns von hinten in der Konstrukteurswertung nach vorne durch. Vergeben Punkte von 1 bis 10 für jeden einzelnen Fahrer, begründen das ausführlich und natürlich auch fair. Also gute Platzierung heißt nicht gleich gute Note. Immer in Relation zum Teamkollegen auf der einen Seite und zu den Materialien, den Umständen. Wir wollen fair bleiben und in der Mitte gibt es klassischerweise unser im Kreis Fragenquiz. Da könnt ihr lustig mitraten und mitknoten. Mal schauen, ob ihr es wisst oder nicht. Zu gewinnen gibt es, wie gesagt, wie immer nichts. Und dann schauen wir mal, was wir für euch noch so in petto haben heute. Lass uns loslegen, Dave.
Auf geht's.
Sodele, also ein knarzender Stuhl bei Dave und ein knarzendes Getriebe wahrscheinlich bei den Alpinen. Die kommen nicht so richtig aus dem Quark. Ja, weiterhin auf dem letzten Platz der Konstrukteurswertung das Team Enstone. Pierre Gasly hat eigentlich seine Sache in Quali gut gemacht. Er ist in Q3 gekommen. Auf Platz 10 hat er sich dann aber nur qualifiziert, weil er dann eine Pirouette gedreht hat. Da gab es keinen Schönheitspreis dafür, sondern nur, wie gesagt, dann den letzten Platz in Q3. Im Rennen ist er dann 13. geworden. Hat sich da sehr schwer getan. Wir gehen gleich ein bisschen stärker darauf ein. Und sein Teamkollege Franco Colapinto, der ja eigentlich bis einschließlich Österreich im Cockpit sitzen sollte. Und dann schauen wir, ob Duhin dann in Großbritannien wieder drin sitzt. Ich wage es ja zu bezweifeln, ist in der Quali 14. geworden und im Rennen dann 15. Und jetzt darf Dave, nachdem ich so lange jetzt geredet habe, die Punkte verteilen.
Die Punkte. Sehr gut.
Die Punkte, bitte, ja, lieber
meine
Dave,
Punkte
für das Alpine-Team.
Für die zwei Kolleginnen. Pierre Gasly kriegt von mir 7 Punkte für dieses Wochenende in Österreich. Franco Colapinto kriegt derer 5. Folgendermaßen, bei Pierre Gasly war das Qualifying natürlich hervorragend. Grundsätzlich, er ist ins Q3 gekommen mit dem Alpine. Das ist nicht selbstverständlich. Eigentlich gibt es das Auto nicht her. Allerdings hat er dann im Q3 sich einen folgenschweren Fehler geleistet, hat da einen Dreher fabriziert. Der hat Max Verstappen und Oscar Piastri dann die Runde gekostet, die entscheidende. Ausgerechnet, ja, muss man ein bisschen Punkte abziehen natürlich. Im Rennen ging es für Pierre Gasly aber dann auch eher nach hinten als nach vorne. Die Reifen sind ziemlich schnell, ziemlich viel verschlissen am Alpine. Das war ein Problem in der Hitze, da waren sie nicht die einzigen, aber bei Gasly war es dann relativ deutlich. Ich denke trotzdem insgesamt eine halbwegs ermutigende Vorstellung, eine gute Vorstellung von Gasly. Und gut heißt in der Regel 7 Punkte bei uns. Bei Colapinto war es ein bisschen Licht und Schatten. War eigentlich okay, er war im Q2. Das ist wahrscheinlich so das Maximum, was man mit dem Auto eigentlich erreichen kann. Wie gesagt, Pierre Gasly hat da wirklich overachieved, wie man so sagt. Im Rennen hat sich Colapinto dann aber schwer getan, hat sich hier ein bisschen mit Tsunoda angelegt zum Beispiel, hat dann aber auch ein bisschen Umsicht vermissen lassen, hat nämlich in einer Szene beinahe Oscar Piastri, er hat ihn ins Gras gedrängt, er hat ihn dann beinahe aus dem Rennen genommen, also ich bin mir sicher, das war keine Absicht, aber er hat ihn einfach nicht gesehen, war da selbst im Zweikampf und hat einfach nicht in den Rückspiegel geguckt. Vielleicht natürlich auch Kommunikationsprobleme mit der Boxenmauer, sei es drum. Insgesamt eine durchschnittliche Leistung meiner Meinung nach, 5 Punkte für Colapinto. Deshalb, du siehst es ähnlich.
Ich sehe es tatsächlich ganz genauso und habe dann gar nicht mehr so viel zu adden, außer dass Pierre Gasly ja zwischenzeitlich auch sich sehr frustriert gezeigt hat. Also er hat ja auch gesagt, das Auto ist unfahrbar teilweise. War übrigens nicht der Einzige, gab es bei anderen Teams dann auch ein paar Kameraden, die das ähnlich gesehen hatten mit ihren Autos. Ja, also war natürlich ein Stück weit enttäuschend. Er ist ja auf Softs gestartet und die haben dann relativ schnell abgebaut, nachdem es am Anfang erstmal nach vorne gegangen ist. Da hat er auch so ein bisschen profitiert von dem Crash zwischen Antonelli und Verstappen. Dann ist es aber eigentlich nur noch nach hinten gegangen und so richtig verstanden hat er eigentlich nicht, was am Auto schlecht war. Da müssen sie jetzt bis Silverstone einfach mal in die Analyse gehen, das sagt er jetzt auch. Und das ist ja auch gewissermaßen Heimrennen dann für Alpine, paradoxerweise. Ja. Team Enstone
liegt in Großbritannien.
So sieht's aus, auch wenn es französisch gebrandet ist. Also, die Formel 1 gewissermaßen international, zumindest mal auf europäischem Terrain. Und wie gesagt, Franco Colapinto, bin ich jetzt mal gespannt. Flavio Briatore hat ihm ja sozusagen auferlegt, einfach schnell zu sein und solide Ergebnisse einzufahren.
Einfach.
Und dann bleibt er im Cockpit. Die sehe ich bei ihm jetzt nicht so uneingeschränkt. Also es war jetzt kein Katastrophenrennen. Es gab ja auch Gründe dafür, dass er jetzt nicht so performt hat. Er hat sich auch Mühe gegeben, daran liegt es nicht. Aber ja, es gibt ja auch schon inzwischen die City Season ist in vollem Gange. Die Ersten, die sagen, dass er vielleicht sogar Valtteri Bottas relativ weit vorne sitzt, in der Gunst sozusagen von Flavio Briatore, weil der ja viel Erfahrung mit den Mercedes-Motoren mitbringt und sozusagen, wie man da dann auch Abstimmungsarbeit leistet. Tja, scheint also nicht nur bei Cadillac beliebt zu sein, der gute Valtteri, sondern auch eventuell bei unserem berüchtigten Flavio Briatore. Aber das werden wir mal an anderer Stelle dann weiter ausbreiten. Bleibt so auf jeden Fall spannend beim Team Enstone. Dann schauen wir weiter. Sauber grüßt vom vorletzten Platz und zwar mit satten 26 Punkten inzwischen. Ja, und auch in diesem Rennen gab es Doppelpunkte sozusagen für Sauber. Es sind jetzt auch eine ganze Ecke inzwischen schon vor Alpine, die haben ja nur 11. Hülkenberg ist jetzt mal ganz schlecht ins Wochenende gestartet, Fehler gemacht und hat seine Runde nicht zusammenbekommen in Q1, ist dann 20. und dabei Letzter geworden in der Quali. Neunter im Rennen, also wagt man gar nicht sich auszumalen, wie der abgegangen wäre, wenn er sich gut qualifiziert hätte. Gabriel Bortoleto hat es gleich konsequent gemacht, ist Achter geworden in der Quali und Achter im Rennen. Super Ergebnis für das künftige Audi-Team.
Ja, super Ergebnis, da geht's richtig voran. Wir haben es ja schon ein bisschen thematisiert natürlich in den Highlights oder relativ ausführlich zu der individuellen Leistung der Piloten. Die gehört natürlich hierhin in dieser Episode und da verrate ich euch, was meine Punkte sind. Nico Hülkenberg kriegt von mir 9 Punkte und Gabriel Bortoleto kriegt die Bestnote, 10 Punkte. Ich drücke ein halbes Auge zu bei Bortoleto, er hätte eigentlich Alonso noch kriegen müssen. Er war schneller, er hatte frischere Reifen am Ende, aber Alonso mit seinen weit über 400 Grand Prix an Erfahrung hat da wirklich alle
ganz
Register
tief
gezogen.
In die
und er hat das selber gesagt, es war seine Rettung, dass dann tatsächlich die beiden McLarens noch ankamen, dass Lando Norris ihn da überrundet hat. Das Momentum hat er dann genutzt für sich, das bisschen Verwirrung, und wenn es auch nur eine Runde länger gegangen wäre, hätte er den Bortoleto nicht mehr halten können. Aber er hat es geschafft und Bortoleto ist eben nur Achter geblieben. Achter Platz ist natürlich eine Bombenplatzierung im Sauber. Die allerersten Punkte für den Rookie muss man natürlich auch dazu erwähnen. Tolles Wochenende. Er hat sich ja eigentlich von der ersten Minute an da super zurechtgefunden im auf dem Red Bull Ring. War in jeder Session eigentlich irgendwie ganz gut dabei. Ich glaube, er war in jeder Session in den Top 10, wenn ich richtig liege. Auch im Qualifying, auch im Rennen, ganz, ganz großes Tennis auf jeden Fall. Daher, meiner Meinung nach, hat er sich die Bestnote schon verdient. Es hätte ein Plätzchen nach vorne gehen können vielleicht noch, aber das verzeihe ich ihm dieses Mal noch, beim nächsten Mal vielleicht nicht mehr. Bei Hülkenberg natürlich, der Fehler im Q1, ja, mit der Konsequenz, letzter Startplatz darf ihm nicht passieren, passiert ihm auch selten. Er ist eigentlich ein sehr zuverlässiger und sehr starker Qualifier. Das war jetzt wirklich ein Ausreißer nach unten. Eigentlich hatte ich ihm dafür auch mehr als einen Punkt abgezogen, tatsächlich. Aber das Rennen war dann wiederum so großartig. Er hat 11 Plätze gewonnen. Netto waren es dann eher 7. Na, es sind ja 4 Piloten ausgeschieden insgesamt.
Ja.
Trotzdem, ganz, ganz tolle Leistung. Er ist dann ja gar nicht so weit weg vom Teamkollegen ins Ziel gekommen, der da auf 8 gestartet ist. Ja, also er hat nicht nur Plätze gut gemacht, er hat auch Zeit im Rennen gut gemacht. Das Feld geht ja schön auseinander zu Rennbeginn natürlich. Da bilden sich DRS-Trends und so weiter und er lag dann zwischenzeitlich schon viele, viele Sekunden hinten. Hat alles wieder aufgeholt, das war wirklich bombig und er hat sich selbst am meisten geärgert, denke ich, über den schlechten Qualifikationsplatz. Dann wäre er auch im Q3 gelandet und dazu war das Auto offensichtlich fähig. Ich bin mir sicher, er hätte dem Liam Lawson dann den Tag versaut und hätte sich Platz 6 geholt. Oder vielleicht sogar mehr. Ich weiß nicht, vielleicht hätte er sogar George Russell ein bisschen angreifen können. Wahrscheinlich nicht. Insgesamt war das Rennwochenende vom Hulk aber trotzdem sehr, sehr gut. Und sehr, sehr gut übersetzen wir meistens mit 9 Punkten. Wie siehst du es denn?
Ja, ein bisschen anders. Ich greiz dem Hulk tatsächlich stärker an, denn er hat halt dieses unglaubliche Potenzial im Qualifying und ist einer der besten Qualifier im Feld. Deswegen gebe ich ihm nur 8 Punkte, nur in Anführungsstrichen. Wie gesagt, hat er auch ein bisschen profitiert auf der einen Seite von den Ausfällen, von auf der anderen Seite dann natürlich auch davon, dass sein Team eine super Strategie für ihn zurechtgelegt hat, denn er ist auch soft gestartet und extrem früh, also einer der ersten eigentlich, die in die Box gegangen sind, in Runde 12 und ist dann in Runde 42 zum zweiten Mal, also Soft, Medium, Medium hat es bei ihm geheißen, bei Bortoleto dann Medium, Medium, Hard. Also es ist auch schön zu sehen, wie innerhalb der Teams, da hatten wir jetzt mal drüber gesprochen, auch in der letzten Folge, variiert wird, was die Reifensätze angeht und auch generell nicht nur von den Reifenmischungen, sondern auch, wer geht mit Gebrauchten, wer geht mit ganz frischen Reifen rein. Mhm. Und tatsächlich, wenn wir mal rausschauen, Lance Stroll und Fernando Alonso, also die beiden Aston Martin, waren die einzigen, die komplett auf gebrauchten Reifen unterwegs
Wie
waren.
Wie immer, das beobachten wir seit Jahren tatsächlich schon.
Brauchen die anscheinend bei...
immer auf gebrauchten Reifen unterwegs,
die zwei. Das braucht das Auto anscheinend, weil die sonst nicht so richtig auf Grip-Level bringen wahrscheinlich.
Ich glaube eher, die fahren die Reifen an, damit sie einmal über diesen Temperaturzyklus durch sind, weil sie dann länger halten. Oft ist es ja so, dass die Reifenoberfläche dann gewissermaßen versiegelt wird und dann hält der Reifen länger beziehungsweise bleibt länger stabil im Temperaturfenster. Das ist ein Phänomen, das kennt man von grundsätzlich von den Reifen her. Aber die anderen Teams kriegen es auch hin. Sauber war in den letzten Jahren auch noch so ein Kandidat. Bei denen geht es mittlerweile offensichtlich. Aber wer auch damit experimentiert hat, ja, jetzt hier tatsächlich die Racing Bulls bei Liam Lawson, gab es mal gebrauchte Reifen, Pierre Gasly auch, aber das nur am Rande. Es ist auf jeden Fall sehr spannend zu beobachten.
Ja, vielleicht noch ein, zwei Worte zu Gabriel Bortoleto. Der hat es ja auch völlig verdient. Also Spitzenergebnis, Wahnsinn am Ende. Fast noch seinen Mentor, nenne ich jetzt einfach mal, Fernando Alonso, geschnappt. Also wirklich tipptopp gemacht. Und er hat sich aus Hickhack rausgehalten. War ja da eigentlich auch so im Herzen des Feldes unterwegs. Ne? Also so ein Max Verstappen, der war ja jetzt nicht weit neben ihm gestartet und hat dann gleich eine mitbekommen, dass da kann natürlich Verstappen nichts dafür. Ne? Aber das musst du natürlich als Rookie dann auch schaffen. Dann
das
bei
Quäntchen Glücks.
Quäntchen Glück, aber halt auch dann die Ruhe bewahren, wenn du mal irgendwie so weit vorne bist, weil so viel Erfahrung hat er ja dann so weit vorne im Feld noch nicht und das ist schon ein bisschen was anderes, als hinten dann rumzugurken. Da wird es dann wahrscheinlich nochmal intensiver, da passiert einfach auch mehr und schön zu sehen, dass er sich da super geschlagen hat und Helmut Marko, der hat ja nicht so viel gehalten von Bortoleto Anfang der Saison. Das hat Bortoleto dann auch persönlich genommen und da gleich so Michael Jordan-mäßig dann eben gezeigt. Ne? I took it personal und dann kommen die Bestleistungen sozusagen. Also da bin ich mal gespannt. Schöne Kombination, deutsch-brasilianische Teamkollegenschaft sozusagen und nächstes Jahr unter der Audi-Flagge wird es vielleicht nochmal deutlich besser. Es ist jetzt übrigens das dritte Mal in Folge, dass Sauber Punkte einheimst.
Wir haben es in den Highlights schon gesagt, aus den letzten drei Rennen hat Sauber mehr Punkte geholt als Red Bull. Autsch.
Wahnsinn, ouch, ne? Also hat natürlich auch mit Red Bull zu tun, jetzt auch dadurch, dass Verstappen rausgeflogen ist, aber es ist schon eine Hausnummer, ne? Also wie gesagt, letzte Saison nur 2 Punkte insgesamt geholt, also das ist eine klare Verbesserung und damit springen wir jetzt auch zu Aston Martin. 2 Pünktchen haben die mehr auf dem Konto als Sauber und da sind wir natürlich bei unserem Lieblingsrookie Fernando Alonso, 11. in der Quali, 7. im Rennen. Also, der ist wieder in Form und Lance Stroll, 16. in der Quali, ist nicht Welten weg. Ja, also die Abstände waren ja auch nicht so groß, darf man nicht vergessen, zeitlich. Ja, aber trotzdem 5 Plätze hinter Alonso und dann im Rennen, aber war dann die Schere dann deutlich größer. Und 14. heißt halt auf Deutsch gesagt dann in dem Feld tatsächlich dann auch Drittletzter. Also dahinter nur noch Colapinto, Alpine und Tsunoda. Und bei Tsunoda hat ja wirklich gar nichts funktioniert dieses Wochenende. Also mit Ruhm bekleckert hat sich der Stroll da nicht. Jetzt bin ich mal gespannt, was du da für Punkte rausballerst.
Ja, unser Freund Alonso kriegt von mir 9 Punkte für dieses Wochenende. Lance Stroll kriegt 4. Bei Stroll können wir es relativ kurz machen. Das war mal wieder eine sehr anonyme Vorstellung. Immerhin hat er sich aus dem gröbsten Schlamassel rausgehalten. Er war in Anführungsstrichen nur langsam. Bleibt mysteriös, was da mit ihm los ist. Ja, seine Leistungen schwanken. Zu dieser mysteriösen Handgeschichte hat man jetzt gar nichts mehr gehört. All diese Fragen, dieses ganze Thema wird einfach komplett begraben wieder. Keine Ahnung, ob er da noch an irgendwas laboriert, ob ihn irgendwas hemmt oder ob er wieder bei dem Vollbesitz seiner Kräfte ist. Wir wissen es einfach nicht und das ist wohl so gewollt. Ja. Trotzdem, das war nix. 4 Punkte dafür ist, glaube ich, fast schon noch gnädig, aber immerhin, der Wille war da und mein Gott, er ist durchgekommen, er hat keinen groben Unfug gebaut, das passt schon. Alonso hingegen, ich habe mir überlegt, ob ich ihm eine 10 geben soll. Ich habe mich da mal auf eine 9 eingeschossen. Für eine 10 hätte ich gern gesehen, dass er auch im Q3 landet und das Auto auch im Qualifying ein bisschen mehr ausreizen kann. Es war in der Vergangenheit in der jüngeren Jahr öfter so, dass der Aston Martin im Qualifying gut war, im Rennen dann schlecht, weil sie die Reifen gefressen haben. Hier hat Alonso tatsächlich eine Einstoppstrategie probiert und sie hat geklappt. Also Reifenverschleiß war offensichtlich bei den heißen Temperaturen in Ordnung. Auch da geht's nämlich voran, da kommen neue Teile und man hat das Gefühl, es ist nur ein Gefühl, wahrscheinlich stimmt's nicht, aber seitdem Adrian Newey da ein bisschen in der Suppe mit rumrührt, wird's auf einmal, ja. Keine Ahnung, wie viel er da wirklich im Tagesgeschäft zu tun hat. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Es gibt da vielleicht mal hier oder da ein bisschen Austausch am Mittagstisch oder so. Aber das reicht ja schon. Ja? Wenn er ein bisschen von seinem Genie hier und da ein bisschen drüber streut, dann gibt es Fortschritte. Offensichtlich ist es so. Und Alonso hat beinahe das meiste rausgeholt. Wie gesagt, im Quali hätte ich ein bisschen mehr erwartet für eine 10. Im Rennen hat er es dann aber fantastisch gemacht und ja, hat schnellere Autos hinter sich gehalten. Wir haben es ja gerade schon eben bei Bortoleto gesagt. Er musste alle Register ziehen. Er hat es gemacht. Er hat es geschafft. Zwischenzeitlich hat er sich auch mal überholen lassen, aber so geschickt, dass er dann nämlich auf den nächsten Geraden wieder das DRS öffnen konnte. Hat sich dann wieder zurück überholt. Also wirklich Masterclass, ja, ein Defensive Masterclass von Alonso. Belohne ich mit 9 Punkten und du bist gar nicht so weit weg.
Ja, ich gebe ihm tatsächlich 10. Jetzt habe ich mich gar noch umentschieden. Also das war schon spektakulär, wie er dann am Ende, es ist einfach so ein Fuchs einfach, DRS von hinter dem McLaren. Ich glaube, es war dann Piastri, ne? Norris?
Norris hat sich da dazwischen gequetscht. Ich glaube, der Piastri hat es dann gar nicht mehr geschafft, da vorbeizukommen.
Ja, das war aber Wahnsinn. Das hat ja dann auch noch so ausgeschaut, als ob es im schlimmsten Fall noch hätte krachen können, aber er hat es dann schon sehr kalkuliert gemacht und das ist halt der Alonso super einfach mit, knapp, allen, ne? mit allen Bille, Wassern ey. Gewaschen und man merkt aber auch den Hunger und das finde ich einfach so toll. Der ist der älteste Fahrer im Feld und ich glaube, 44 ist er jetzt und macht aber noch solche Sachen und als ob er 24 wäre, als ob er Hunger hätte, wie wenn er noch keinen Weltmeistertitel erzielt hätte. Und er will ja seinen dritten noch vielleicht irgendwie schaffen. Nächstes Jahr kann es ja eventuell klappen,
wie geil,
wenn
das
New Year Auto dann passen würde. Das würde ich mir eigentlich auch wünschen. In der Form mit einem ordentlichen Auto. Ich glaube, der fährt um die Weltmeisterschaft. Mit der brauchen wir, glaube ich, gar nicht zu diskutieren. Das wäre so episch.
Stoßgebete gehen Himmel, gehen raus.
Deswegen, ich glaube, er hätte es gar nicht besser machen können, vor allem, weil du hast ja gesagt, dass das mit den Reifen anscheinend ganz gut geklappt hat. Interessanterweise hat nämlich Lance Stroll gesagt, der von mir übrigens dann genau wie bei dir 4 Punkte bekommt, dass er schon früh mit dem Reifenabbau zu kämpfen hatte. Und der ist ebenso wie Alonso auf Medium-Reifen gestartet, ist dann schon Runde 26 in die Box gekommen, Alonso dann 33, also ziemlich genau zur Halbzeit, etwas früher. Und der hat dann auf harten Reifen, also Alonso, dann das Rennen zu Ende fahren können und Lance Stroll hat dann in Runde 53 nochmal auf Soft gewechselt. Also jetzt kann man natürlich auch sagen, dadurch, dass Lance Stroll insgesamt weiter hinten gekämpft hat und ein anderes Rennen gefahren ist, kann es gut sein, dass er da mehr Dirty Air bekommen hat, die Reifen wahrscheinlich auch nicht so gut managen kann wie ein Alonso. Das würde ich jetzt auch einfach mal behaupten, aber das zeigt halt einfach den Klassenunterschied. Ne? Also wir brauchen gar nicht zu diskutieren, dass der da ist, aber es sind halt viele kleine Details, die da reinspielen und dementsprechend glaube ich, ich kann mir kaum einen Fahrer vorstellen, der es besser gemacht hätte oder auch nur genauso gut wie Alonso. Deswegen gebe ich jetzt einfach mal die 10. Also ich freue mich auch sehr jetzt auf da wieder das Heimspiel Großbritannien. Die haben ja ihre Factory auch im Prinzip direkt neben der Strecke. Sogar, ja. Genau.
Genau.
Genau. Also es gibt viele Gründe jetzt vielen Fahrern und Teams die Daumen drücken zu wollen. Also Silverstone ist in vieler Hinsicht jetzt einfach ein Leckerbissen, der da auch uns wartet. So.
Aber noch sind wir in Österreich.
Noch sind wir in Österreich und wir springen zu Haas. Zum US-amerikanischen Team, in das mit 29 Punkten gerade auf Platz 7 in der Konstrukteursweltmeisterschaft sitzt. Esteban Ocon, 17. in der Quali, 10. im Rennen. Auch da super Recovery. Und Oli Bearman, sein Rookie-Team-Kollege, der ja schon ein paar Rennerfahrungen hatte aus der Saison davor, 15. in der Quali und 11. im Rennen und damit eben auch fast in den Punkten. Tolle Geschichte und bei Haas wirklich, die haben sich wahnsinnig gut stabilisiert in der Saison. Letzte eigentlich schon, aber Es ist schon wirklich eine sehr gute Entwicklung, die das Team durchgemacht hat.
Ja, insgesamt schon. Wobei es dieses Jahr ein bisschen mehr auf und ab geht, habe ich das Gefühl, je nach Strecke sind sie mal schneller, mal ein bisschen langsamer. Aber in Österreich hat es wieder gut geklappt. Ich gebe für diese Vorstellung Esteban Ocon 8 Punkte. Oli Bearman kriegt von mir 7. Das sind beides gute Wertungen, das ist beides in Ordnung. Bei beiden ist es eigentlich ähnlich gelagert. Ja, im Qualifying konnten sie das Potenzial nicht ganz entfalten. Im Rennen ging der Haas aber dann besser. Sie haben sich beide nach vorne gearbeitet auf jeden Fall. Und ja, auf unterschiedlichen Strategien tatsächlich. Auch da können wir mal kurz drauf eingehen. Olli Bärmann ist auf Soft gestartet, hat dann einen Stint auf Hard gefahren. Der hat ihn dann so ein bisschen eine bessere Platzierung gekostet, muss man ehrlich sagen. Mhm. Und ist dann in Runde 39 reingekommen und hat sich dann auf einen ziemlich langen Medium-Stint nochmal eingelassen. Ocon war ganz anders. Er ist auf Medium losgefahren. Alles neue Reifen übrigens, also keine angefahrenen. Er hat dann auch in der Mitte einen relativ langen Hard-Stint gefahren auf harten Reifen und hinten raus auch nochmal auf Hard. Das hat bei Esteban Ocon dann, wie gesagt, für den 10. Platz gereicht. Der konnte sich da besser durch den Verkehr manövrieren und hat wohlverdient einen Punkt abgesahnt auf jeden Fall. Bei Olli Bärmann war es halt knapp am Punkt vorbei. Trotzdem bei dem Qualifying bisschen Punktabzug und sie konnten sich im Rennen nach vorne arbeiten. Dafür, dass Esteban Ocon dann auch wirklich Zählbares mitgenommen hat, gebe ich ihm halt den einen Punkt mehr. 8 für Ocon, 7 für Bärmann. Wie siehst du es?
Ich gebe beiden 8 und erkläre jetzt gar nicht so wahnsinnig viel dazu, will eigentlich vor allem, du hast ja eigentlich schon alles aus meiner Sicht richtig gesagt, aber das mit dem Qualifying, das kreide ich dann eher dem Auto an. Da hatten ja beide dann gestruggelt. Oh. Und ich glaube, beide können es auch besser. Klar, man kann immer argumentieren, dass man da ein bisschen mehr hätte rausholen können. Grundsätzlich haben sie aber, also waren sich beide Fahrer auch einig, dass man da noch ein bisschen arbeiten muss, also auf die Ein-Runden-Pace für das Qualifying dann. Im Rennen haben sie ja, wie gesagt, wirklich gut ausgeschaut und da haben sie sich ja auch schön nach vorne arbeiten können. So ein bisschen wie beim Formel-1-Film, die haben auch immer relativ weit hinten dann starten müssen, aus Dramaturgie-Gründen und haben sich dann durchs Feld gewühlt.
Sagen wir mal so, Haas hat es zum Glück im Rahmen der Regeln sehr fair gestaltet, im Gegensatz zum Film bei Apex GP. Ja.
Das US-Team mit dem Hollywood-Flair sozusagen hat für Drama gesorgt, indem sie sich nach vorne gepflügt haben. Nee, also schöne Geschichte und ich bin gespannt, wie sich Haas weiterentwickelt diese Saison. Sie haben ja auch wirklich, also generell viele Teams jetzt diese Saison mit sehr, sehr starkem Fahrerduos. Generell muss man sagen, das Grid ist sehr, sehr gut besetzt. Die Rookies machen eigentlich allen wirklich soliden bis sehr guten Job. Liam Lawson, zu dem kommen wir später dann auch gleich noch.
Ja, jetzt gleich.
Genau. Wäre eigentlich ein guter Übergang. Machen wir jetzt dann auch so. Aber der war eigentlich so der Einzige, der so ein bisschen abgefallen ist. Schwierig stark in die Saison gehabt, bis desaströs. Und jetzt aber hat er richtig zugeschlagen. Und deswegen sprechen wir jetzt auch über die Racing Bulls. Die machen nämlich sozusagen die untere Hälfte dann komplett und sind auf Platz 6 und dementsprechend dann Best of the Rest aktuell. 36 Punkte in der Konstrukteurswertung. Liam Lawson. Wahnsinn eigentlich, Sechster in der Quali und dann auch Sechster im Rennen, das überhaupt mal halten zu können, so ein tolles Quali-Ergebnis. Nachdem er das rausfährt von allen Red Bull-Autos, Racing Bull, Red Bull, dann auch das Beste zu sein. Verstappen hat es ja nicht zusammenbekommen, Pech gehabt, aber trotzdem, da muss man halt dann da sein. Platz 6 ist schon echt spektakulär. Isaac Kutscher, der eigentlich so der ein Abo drauf hat, die Qualifying-Duelle zu gewinnen, ja, der ist dieses Mal nur 13. geworden und dann 12. im Rennen. Ist jetzt auch nicht schlecht, ne? Also war dementsprechend nicht so unendlich weit von den Punkten weg, aber hat sich schwer getan. Und wenn man weiß, was der normalerweise so rausreißt, der macht normalerweise diese Positionen klar. Schau mal jetzt, was du da gibst.
Ja, fiel mir relativ leicht diesmal bei Liam Lawson. Kann ich auch nur die 10 zücken. Das war eine wirklich Sahnevorstellung. 1A mit Sternchen. Das ging definitiv nicht besser in dem Auto. Also ich kann mir nichts vorstellen, wie er da noch weiter nach vorne kommt, ohne natürlich, dass alle anderen ausfallen. Aber so wie jetzt die Autos ins Ziel gekommen sind, meiner Meinung nach Optimum ausgeholt. Also Kaja eher weniger. Dem gebe ich für dieses Wochenende 6 Punkte. Das ist für seine Verhältnisse schon relativ schlecht, muss man sagen. Aber schlecht auch nur, weil er bisher einfach so begeistert hat. Ja, er war eigentlich die Überraschung der Saison, bis jetzt sich in den letzten 2-3 Rennen so ein bisschen Normalität eingeschlichen hat, sage ich mal. Trotzdem, Platz 13 im Quali, Platz 12 im Rennen ist grundsätzlich schon okay. Und man darf nicht vergessen, er ist eigentlich auch in den Punkten rumgefahren. Die meiste Zeit hinten raus sind ihm über die Reifen eingegangen. Können wir mal gucken, was er denn drauf hatte. Er hatte ja einen ewig langen Stint auf Hard. Er ist in Runde 28 zu seinem zweiten Stopp schon gekommen. Hat sich dann harte Reifen aufziehen lassen und ja, ist dann bis so eine 70 durchgefahren damit. Also könnt ihr euch ausrechnen, ewig langer Stint. Keine Überraschung, dass die Reifen dann hinten raus nicht mehr so die Performance geliefert haben.
Und war eine riskante Strategie. Er hatte Unterbodenschaden.
Ja.
Und zwar schon sehr früh im Rennen. Er hat gesagt selber nach dem Rennen, dass es eine ganze Sekunde mutmaßlich gekostet hat pro Runde.
Glaube ich,
also
ja.
Also das ist natürlich auch extrem. Also erklärt natürlich dann auch vieles. Ja.
Das hilft der trotzdem schon mal reingeworfen, das ja. Resultat steht natürlich, er hat sich angesichts dessen natürlich sehr wacker geschlagen, keine Frage, trotzdem keine Punkte geholt und wenn man sich anschaut, was der Teamkollege geleistet hat, dann ja, Unterbodenschaden hin oder her, sieht halt nicht gut aus. Ja. Liam Lawson, hoffen wir mal, dass das die Wiederauferstehung ist. Ich hatte ja vor der Saison tatsächlich gehofft und erwartet, dass Liam Lawson und Antonelli sich da wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern würden, um wer wird bester Rookie.
Bei Antonelli, auch ein Sieger, ne? Da haben wir mal drüber gesprochen, genau, wer von denen den ersten Sieg holt. Ja?
Genau, genau. Schauen wir mal, vielleicht schafft es ja noch einer. Wenn es Lawson dann im Racing Bulls schafft, das wäre natürlich brutal spektakulär. Aber ihr wisst es natürlich, die Saison der beiden ist sehr, sehr unterschiedlich verlaufen. Liam Lawson ist ja dann wirklich sehr früh, sehr hart gefallen, wurde dann von Red Bull wieder zurückgestuft zu den Racing Bulls. Hat sich jetzt auch schwer getan, viele Rennen lang. Aber er hat sich rangetastet. Er war eigentlich ab Monaco schon relativ gut bei der Musik. Hat dann... mit Isaac Kajara Schritt halten können, weitestgehend. Und jetzt eben hat er einen rausgehauen in Österreich. Vielleicht gibt ihm das jetzt einen Schub, Selbstvertrauen. Vielleicht hat es jetzt Klick gemacht mit dem Auto. Auch da kamen sicher neue Teile. Vielleicht taugt ihm das jetzt einfach mehr. Und er hat ja noch theoretisch, so Helmut Marko den Willen, noch eine halbe Saison Zeit und ein bisschen mehr, um sich da weiter zu empfehlen, für welche Position auch immer. Wenn er ab jetzt auf dem Niveau fahren kann, ich denke, genauso gut wie Hadja, dass die beiden sich dann hier und da mal ein bisschen Saures geben, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass Liam Lawson seine Formel-1-Karriere retten kann, denn um nicht mehr und weniger geht es jetzt für ihn letztendlich. Das hat er sich vor der Saison sicher anders vorgestellt. Aber Österreich war ein tolles Resultat für ihn. Super Leistung. 10 Punkte von mir. Also Kaja, 6 Punkte. Wie siehst du es denn?
Ja, ich habe eigentlich auch schon alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich gebe natürlich Liam Lawson auch 10 Punkte und Isaac Kutscher dann aber ein Pünktchen mehr, einfach weil ich da diesen Floor Damage, also den Unterbodenschaden, ein bisschen mindernd reinnehme. Aber man darf natürlich nicht vergessen, Q13, Qualifikationsplatz 13, den hat er natürlich dann auch gehabt und Lawson war da halt auf Platz 6. Also hat sich dann immerhin trotz Unterbodenschaden einen Platz nach vorne gearbeitet im Rennen, also aller Ehren wert, war dementsprechend alles andere als ein schlechtes Rennen unter den Umständen, aber die Gap zu Lawson war natürlich dann schon enorm. Und ich muss aufpassen, dass die Gap zu dir nicht enorm wird. Die ist nämlich jetzt schon 2 Punkte. Es steht 7 Punkte für Dave, 5 Punkte für mich nach jetzt 10 Rennen. Und jetzt nach dem 11. Rennen kommt wieder eine neue Folge. Und dann stellen wir uns jetzt mal gegenseitig eine Formel-1-Wissensfrage. Ihr dürft fleißig mitraten. Schreibt uns in die Kommentare, ob ihr es denn gewusst hättet. Jetzt wird es nämlich spannend, ob Dave oder ich failen oder ob wir unser Wissen unter Beweis stellen können.
Es Wer soll denn ist immer loslegen? Super spannend. Du hast versprochen, du hast eine wunderschöne Frage für mich. Ich würde sagen, schieß doch mal los damit. Da kann ich es jetzt kaum abwarten.
Zum ersten Mal vielleicht dabei sind, ich suche mir immer gerne auf Basis des aktuellen Grand Prix etwas aus der Vergangenheit aus. Und ich habe mir den lieben Doktor, habe ich mir herausgesucht. Dr. Helmut Marko. Ja, was euch vielleicht mal aufgefallen ist, der Helmut Marko, der schaut immer so ein bisschen komisch aus der Wäsche und das hat jetzt, ist gar nicht despektierlich gemeint, sondern es hat einfach damit zu tun, der hat sich sein Auge irgendwann verletzt. Der hat sich irgendwann sein Auge verletzt, um genau zu sein, war das 1972 beim Großpreis von Frankreich. Da wurde er, das ist jetzt übrigens nicht die Frage, so leicht mache ich das nicht.
Build up, ich sehe schon.
Da wurde er von einem Stein getroffen. Gewisser Ronnie Patterson hat den natürlich unabsichtlich mit seinem Auto hochgeschleudert, ist ihm dann durchs Visier durchgeschlagen und hat sein Auge so schwer verletzt, dass er seitdem eine Augenprothese tragen muss und tatsächlich seine aktive Motorsportkarriere dann beenden musste.
Ja.
Jetzt die Frage für dich, Dave. Helmut Marko wäre in der Saison danach zu einem Team gewechselt.
Ferrari.
Super, damit hast du die Frage beantwortet. Sehr schön, ja. Ja, manchmal kann es so einfach sein. Ja, manchmal ist es so einfach.
Ich wusste, dass da war was im Busch.
Ich dachte mir schon irgendwie, entweder du weißt es sofort oder du weißt es gar nicht. Die zwei würde ich, ja, Hut ab. Also er hatte tatsächlich einen Vorvertrag für die Saison 1973 bei Ferrari unterschrieben und dann wäre er eben da reingekommen und man stelle sich vor, wenn Dr. Helmut Marko da in der WM gewonnen hätte, wäre er in eine illustre Reihe aufgestiegen. So ist er halt jetzt vor allem bekannt als eben der Berater bei Red Bull, der auch das Juniorenteam oder besser gesagt das Juniorenprogramm maßgeblich geformt hat. Also so oder so ein sehr, sehr verdienter Mann, der Ende der Saison dann, nach allem, was man so hört, komplett sich dann aus der Formel 1 zurückziehen wird. Aber er lebt und atmet die Formel 1 wie kaum ein anderer und das ist echt Wahnsinn. Also Jahrgang, wann ist er denn geboren? 1943. Ja. 1943. Also dass der überhaupt noch arbeitet und so fit ist, Hut ab, wirklich Wahnsinn.
Finstere Parallele zu Robert Kubica eigentlich, ne? Auch der hatte einen Vorvertrag bei Ferrari, auch da kam ein furchtbarer Unfall dazwischen und immerhin konnte Robert Kubica dann seine Motorsportkarriere fortführen und beide, sowohl Kubica jetzt neuerdings als auch Helmut Marko haben Le Mans gewonnen.
Ich wollte es gerade sagen,
ist auch nicht schlecht, ja. Sehr wild, wie sich Parallele manchmal
so ergeben. Hat es geschafft, der Helmut Marko. Ein Porsche 917.
Sehr großartig. Schön. Das war cool. So, damit habe ich 8 Punkte und du 5, mein Lieber. Du kannst jetzt aber noch aufholen. Auch ich habe eine schöne Frage für dich.
Da bin ich jetzt gespannt.
Weil die jetzt gar nicht so unpassend ist. Ich habe 2 parat tatsächlich und jetzt nehme ich mal die eigentlich ganz gut in die Reihe passt. Wir haben jetzt gerade über Helmut Marko schon gesprochen, bekanntermaßen Österreicher. Es gab noch einige Österreicher in der Formel 1, die da sehr erfolgreich unterwegs waren. Es gibt auch den Österreich-Grand Prix schon eine ganze Weile.
Ja.
Wie viele Österreicher konnten ihren Heim-Grand Prix denn gewinnen? Und welche waren das? Die Frage klingt jetzt vielleicht schwerer, als sie ist. Geh mal alle Österreicher durch, die dir so einfallen und überleg mal, wie viele von denen überhaupt mal Rennen gewonnen haben. Also grundsätzlich jetzt in der Formel 1.
Ja, ich sehe schon, dass ich dafür sage. Also Niki Lauda würde ich jetzt mal schwer vermuten, hat zu Hause gewonnen.
Finale Antwort?
Wenn du mich schon so fragst, wird es wahrscheinlich nicht stimmen, aber also wir fahren jetzt eigentlich nur, und ich hoffe, dass ich da jetzt nicht irgendwie einen Nicht-Österreicher reinmogel, Jochen Rindt, Niki Lauda und Alex Wurz würden mir jetzt spontan einfallen, aber Alex Wurz hat nicht gewonnen.
Aber Jochen Rindt einen wüsste haben wir noch.
Nicht.
Gerhard Berger hat noch Rennen gewonnen.
Stimmt, Gerhard Berger, ja.
Aber das hat heißt, auch die drei haben, oder gewonnen. Was? Naja, also.
Ach so, insgesamt, ja,
die
okay,
drei
klar,
haben grundsätzlich Rennen gewonnen, aber die Frage ist halt, wie viele Österreicher haben ihren Heim-Grand Prix gewinnen können. Aber ich würde es gar nicht komplizierter machen.
Aber ich glaube, es wäre nur Niki, ich würde es einfach sagen, nur Niki Lauda.
Ja, genau so ist es nämlich auch. Ja. Tatsächlich ist Niki Lauda der einzige Österreicher, der sein Heim-Grand Prix gewinnen konnte. 1984 in seiner vorletzten Saison überhaupt als aktiver Pilot und natürlich hat er sich 84 aus den letzten seiner drei WM-Titel geholt. Mit einem halben Punkt vor Alain Prost. Das war eine irre Saison. Aber du hast keinen halben Punkt, du hast deinen ganzen Punkt gewonnen, mein Lieber. Somit
zum Glück.
8-6. Und das war's mal wieder mit einer Runde.
So, wir machen weiter mit Williams. So ist es. Sind irgendwie jetzt bei der Autonummer von Carlos Sainz hängen geblieben seit einiger Zeit. 55 Punkte verbuchen die sozusagen. Alex Albon, 12. in der Quali und damit auch eigentlich wieder einen super Job gemacht. Dann musste das Rennen relativ früh beenden, Auto abstellen. Sainz hat es nicht mal anfangen können. Der hat den Sunny Hayes gemacht. Wer den Formel 1-Film gesehen hat, weiß, wovon ich spreche. Das ist da ja so Trickserei gewesen. Es gab da auch ein paar Memes, dass Carlos Sainz das jetzt auch versucht. Ja, gibt so eine Szene im Formel 1-Film, das ist jetzt kein großer Spoiler, wo Sunny Hayes, also der von Brad Pitt gespielte Formel 1-Fahrer beim Apex-Team dann, so ein bisschen faked, dass er nicht loskommt in der Einführungsrunde. Und dann sind die anderen schon fast wieder in ihrer Startbox und er fährt dann sozusagen hinterher, kann dann dementsprechend viel, viel schneller fahren in seiner Einführungsrunde, hat dann deutlich wärmere Reifen und räumt dann sozusagen erstmal so richtig auf. Ja, hart an der Grenze des Realismus, da würde es sehr wahrscheinlich eine Strafe geben oder irgendwelche Sanktionen oder eben wahrscheinlich so wie da jetzt im Fall von Sainz einfach nochmal in der zweiten Einführungsrunde. Dementsprechend, aber Sainz dann ja, musste das Auto dann auch abstellen. Da haben die Bremsen gequalmt und wollten auch gar nicht mehr ausgehen. So, jetzt aber Sainz 19. auch nur in der Quali und dementsprechend auch ausgeschieden dann, wie gerade beschrieben. Und ich gebe Albon 7 Punkte. Einfach. Ja, warum eigentlich? Eigentlich hat er 5 verdient, ja. Wir haben ja, später werde ich es auch noch konsequenter machen bei denen, die ausgeschieden sind. Aber er hat es einfach schon gut gemacht bis dahin. Ah, es ist eigentlich darf man es nicht machen, ne? Eigentlich
doch, darf man es nicht machen. Warum denn nicht? Also wir bewerten das ganze Wochenende, nicht nur das Rennen. Und wenn die Piloten nichts zeigen können im Rennen, dann ist man mit so einer Mittelwertung von 5 Punkten halt dabei. Aber wir haben von Alex Albon da durchaus ein bisschen was gesehen.
Wir haben ja ein bisschen was gesehen, ja, genau. Also ich bleib dann bei den 7 Punkten und bei Sainz, naja, dem gebe ich nur 4, denn ja, er konnte ja gar nichts zeigen irgendwie, wie gesagt, im Rennen und in der Quali, da lief halt auch so gut wie nichts zusammen. Und dementsprechend, der hat ein bisschen die Seuche gerade am Reifen. Ich hoffe wirklich, dass er in auch da wieder Heimrennen, Williams Heimrennen, Silverstone, dann einfach mal ein bisschen was zeigen kann, aufdrehen kann.
Und die Mutter aller Heimrennen.
Vielleicht dann sogar mal einen Albon schlägt, wenn beide ins Ziel kommen. Das wäre nämlich für Selbstbewusstsein sicherlich gar nicht mal so schlecht, denn Sainz ist ja einer, der durchaus Albon auch schlagen kann. Jetzt ist er die Hälfte bald der Saison rum, nach dem Silverstone-Rennen und ja, viele haben ja gesagt, es braucht ungefähr eine halbe Saison, um sich an ein komplett neues Team zu gewöhnen, sowohl bei Sainz eben als auch bei Hamilton zum Beispiel. Ja, spannende Geschichte auf jeden Fall. Aber ja, 7 Punkte für Albon, 4 für Sainz. Und was sagst du?
Ah, ich sehe es ganz ähnlich. Ich gebe Alex Albon 6 Punkte und Sainz auch 4 tatsächlich. Und maßgeblich dafür ist meines Erachtens nach das Qualifying-Ergebnis. Ja, Albon hat eine okaye Leistung gezeigt im Qualifying. Er war im Rennen aber dann ganz gut dabei, solange er halt mitfahren konnte. Er hat am Start Plätze gewonnen, fuhr eigentlich solide in den Punkten rum, wenn mich nicht alles täuscht. Bei Sainz war es natürlich eine Katastrophe. Ja, er konnte im Rennen gar nichts zeigen, unverschuldet. Aber im Qualifying war halt schon wieder so eine Gurke drin. Und Platz 19 ist einfach Williams zu schlecht. Das geht deutlich besser, das kann auch er besser. Da hat die Balance halt vorne und hinten irgendwie nicht gestimmt. Er war auch relativ außer sich, muss man sagen, am Funk. War nicht zufrieden. Für Williams läuft es nicht. Du hast gerade schon gesagt, die stagnieren auf ihren 55 Punkten herum. Und warum das relevant ist, möchte ich mal ganz kurz aufzeigen. Wir haben ja gerade schon die Punkte jeweils genannt, der Teams, die dahinter liegen. Aber einfach mal hintereinander weg, damit ihr es seht. Die Racing Bulls haben saftig gepunktet, liegen mit 36 Punkten jetzt gar nicht mehr so weit weg. Haas 29 Punkte, ist auch okay. Aston Martin 28 Punkte, nur einer weniger. Sauber 26 Punkte. Alpine fällt hinten raus jetzt ein bisschen ab mit 11, aber die Teams da hinten, ja, die haben Momentum. Ja, da sind neue Teile an den Autos, die kommen, die punkten gerade. Bei Williams ist es so, da wird nicht mehr viel kommen. Die haben jetzt zwar den Vorsprung, aber ob sie den über noch eine halbe Saison mehr verwaltet kriegen, da habe ich so meine Zweifel. Ja? Wenn jetzt Sauber anfängt, stetig doppelt zu punkten, wenn Alonso da vorne mit rumfährt, auch Stroll wird sicher hier und da ein paar Punkte noch beisteuern. Hat er ja schon ganz gut gemacht zu Beginn der Saison. Ja? Ich halte das für schwierig. Da muss sich Williams wirklich ranhalten. Die müssen sich jetzt darauf verlassen, dass die beiden Piloten aus dem Auto rausholen, was drin ist. Das Auto geht ja ordentlich, aber die Qualität der Piloten ist halt das, was sie unterscheidet von den Teams, die da weiter da hinten liegen, natürlich hinter ihnen. Aber damit sie das zeigen und abrufen können, müssen die Autos natürlich erstmal halten und ins Ziel kommen. Albon ist jetzt zum dritten Mal in Folge ausgeschieden.
Ich wollte gerade sagen, genau.
Dreimal das ist halt so wirst du halt ja nicht Meister natürlich, so gewinnst du keine Rennen und so kriegst du auch keine ordentlichen Platzierungen in der Konstrukteurswertung. Hoffen wir mal, dass sie die Probleme abstellen können bei Williams und dass die Piloten dann wirklich sich ja harte Fights liefern mit allen, die ihnen da nach den Punkten trachten.
Tja, und übrigens, ganz spannend eigentlich, Albon ist immer in die Punkte gekommen, bis er jetzt eben dreimal hintereinander ausgefallen ist. Ja. Außer in Bahrain, da ist er 12. geworden. Und bei Sainz sah es eigentlich auch gar nicht mal so anders aus. Der ist nämlich in Australien ausgeschieden und auch in Bahrain, aber ansonsten zweimal 14. geworden und eben nicht gestartet in Österreich. Ansonsten auch eigentlich ein solider Punktekandidat immer gewesen. Platz 10, Platz 8, Platz 9, Platz 8, Platz 10, Platz 10 in Kanada zuletzt. Also da geht schon was noch bei Williams.
Schauen wir mal, wie lang.
Na, schauen wir mal, wie lang.
Das T-Shirt habe ich an hier. Mir spreche ihm Mut zu.
Ah. Sehr gut. Dann springen wir doch jetzt zu. Nee, warte mal. Habe ich. Ja, habe ich schon. Ja, genau. Also dann Red Bull. 162 Punkte. Jetzt haben wir einen riesen Sprung in den Punkten gemacht.
Aber auch Red Bull hat keine Punkte geholt in Österreich.
So sieht's aus. Verstappen 7. in der Quali. Das war schon enttäuschend. Aber wie gesagt, da konnte er nichts dafür. Da gab es eben die gelben Flaggen von Gasly sozusagen initiiert und dann im Rennen direkt rausgekegelt worden von Antonelli. Unabsichtlich gab es auch kein böses Blut. Yuki Tsunoda, der hat es tatsächlich nicht gut gemacht. 18. Quali und 16. im Rennen von 16. Darf man nicht vergessen. 4 sind ausgeschieden. Ja, also ich gebe Verstappen, weil er im Rennen nichts zeigen konnte. 5 Punkte. Da sind wir jetzt bei den 5 Punkten angekommen. Bitter, sonst hätte er sicherlich irgendwie 8, 9 oder 10 bekommen. Naja, 10 wahrscheinlich nicht. Naja, wohl vielleicht doch, weil wie gesagt, Platz 7, da konnte er nichts dafür. Sonst wäre er wahrscheinlich auch in die erste oder zweite Startreihe safe reingefahren. Davon kann man ausgehen. Und bei Tsunoda, ich würde ihm vielleicht sogar nur einen Punkt geben, aber von mir 2, weil er gekämpft hat. Da hat er sich dann aber eben von wegen seinem Kämpfen auch eine 10-Sekunden-Strafe abgeholt. Also da kommt halt jetzt alles irgendwie Schlechte gerade zusammen. Und der muss aufpassen, dass er sich da nicht auch psychologisch, mental dann in so einen Abwärtsstrudel irgendwie reinfährt. Schwierige Situation gerade für den Japaner. Und der steht wirklich mit Rücken zur Wand jetzt. Denn der hat ja noch keinen Vertrag für nächste Saison. Bei einem anderen Team, bei Red Bull, die sind jetzt nicht besonders bekannt dafür, dass sie jetzt wahnsinnig viel Geduld mit ihren Fahrern haben. Offiziell hat er jetzt den Rest der Saison. Wäre aber auch irgendwie lächerlich auf Red Bull-Seite, wenn man jetzt da nochmal so ein Harakiri-Ding macht und jetzt Hatscher reinholt oder Lawson zurückholt oder dann irgendwie Lindblad irgendwie hochzieht und was auch immer, irgendwelche verrückten Dinge macht. Ich glaube, da wird man jetzt versuchen, ein bisschen Ruhe reinzubringen und weiß auch ganz genau, das Auto ist einfach für jeden mehr oder weniger unfahrbar, außer Verstappen, der es gerade noch irgendwie gezähmt kriegt. Aber auch der ist auch nicht wirklich happy mit dem Ding. Ja, also schwierige Geschichte. Wie siehst du es denn?
Tatsächlich genauso. Ich hatte da gerade bei Verstappen noch eine 7 stehen. Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht mehr, warum. Im Prinzip hat er ja weder im Qualifying großartig überzeugt, als auch im Rennen irgendwas zeigen können. Beide Male
ja, muss so, man überzeugt, unverschuldet. Unverschuldet, genau.
Aber die Resultate
keine
stehen.
Akzente setzen.
Na, ich meine, realistisch betrachtet wäre er wahrscheinlich trotzdem eine ganze Ecke hinter Lando Norris gelandet. Die projektierte Rundenzeit, die er da auf dem Display hatte, war ja irgendwo in der Region von Leclerc, ja. Und das war schon eine Hausnummer. Also wenn dir Lando Norris da auf der kurzen Runde plus minus eine halbe Sekunde mitgibt, das ist natürlich desolat, ja, für Red Bull und wird auch ihren Ansprüchen nicht gerecht. Also gehen wir mal davon aus, Verstappen hätte alles rausgeholt und eine Traumrunde hinbekommen. Vielleicht hätte er es geschafft, irgendwie 3/4 hinter Lando Norris da zu bleiben.
Da ging nicht viel mehr, ne?
Aber viel mehr wäre da nicht gegangen, ja, selbst wenn alles perfekt am Schnürchen gelaufen wäre und ob er dann die Ferrari geschlagen hätte im Rennen. Hätte, wäre, wenn, gibt es nicht. Ja. Er hatte einfach Pech, das war ein Wochenende zum Vergessen für ihn. Ich denke, 5 Punkte ist in Ordnung. Natürlich hat er keinen groben Quatsch gebaut. Er hat sich auch professionell verhalten, das rechne ich ihm sehr hoch an. War da sehr handsam und verständnisvoll gegenüber Antonelli. Zumindest nach den ersten initial 5 Sekunden hat er am Funk natürlich noch geflucht und schlimme Wörter in den Mund genommen, aber das ist im Affekt natürlich normal, das verzeihen wir denen. Tsunoda auch komplett von der Rolle, ich gebe ihm auch nur 2 Punkte, genau wie du, weil er alles versucht hat, er hat gekämpft, das große Samurai-Messer zwischen den Zähnen, ja, das Samurai-Schwert hat er da gehabt, aber es hat natürlich dann auch nicht alles geklappt, da hat er sich noch eine Strafe abgeholt, da fuhr viel Frust mit, er muss sich zügeln, er muss sich zähmen, angeblich ist er ja auch bei Cadillac im Gespräch, habe ich jetzt so ein bisschen irgendwo vernommen, wie viel da dran ist, weiß ich nicht, also ich wüsste nicht, was er anderen Cadillac-Kandidaten da wirklich voraus hat, ehrlicherweise. Die Tendenz spricht nicht für ihn, er hat keine Erfahrung mit dem Ferrari-Motor, so wirklich, keine Ahnung. Aber gut, Gerüchte sind Gerüchte. Bleiben wir mal bei den Fakten. 5 Punkte für Verstappen, 2 für Tsunoda, sagst du, sag ich genauso. Und damit machen wir doch weiter bei Mercedes.
Ein Wort noch zu Tsunoda. Er hat sich ja, das so viel muss man auch noch Vollständigkeit halber sagen, bei Franco Colapinto dann auch entschuldigt. Hat auch gesagt, das war unnötig, war auch sein Fehler und er hat sich auch entschuldigt für, also bei seinem Team dann auch nochmal zusätzlich für den Schaden und so weiter und so fort. Also da ist er auch schon einsichtig und er ist aber auch etwas geradlos, weil er sagt, er hat das Gefühl, dass auf den Long Runs zwar die Pace besser ist als in einem Qualifying, aber das fühlt sich so an, hat er gesagt, als ob die Reifen Runde für Runde einfach stark abbauen immer weiter und dass der Asphalt einfach die Reifen geradezu auffrisst. Und er versteht nicht so ganz, warum das so ist. Ja? Also das Auto ist ein Mysterium tatsächlich.
Es ist das Schlimmste, oder? Du fährst da rum und du hast keine Ahnung, warum es nicht vorangeht. Also,
er sagt auch selber,
geht uns beim Kartfahren oft genug so, oder?
Ja, und das, ich meine, irgendwie sind da ja auch völlig unerfahren, aber wenn du dann natürlich so viel, und er ist ja ein erfahrener Formel-1-Fahrer und generell ein sehr erfahrener Rennfahrer, das muss unglaublich frustrierend sein, wenn du da Runde für Runde keinen Ansatzpunkt findest, wie du dich verbessertest. Und er hat aber auch selber gesagt, ich bin halt jetzt in der Situation, ich muss sie selber lösen und ich muss mich auf mich konzentrieren und halt schauen und ich will mich auch verbessern. Und musste einfach den Schlüssel finden, um die Performance freizuschalten. Ob das jetzt die Technik ist, die ich nutze oder wie ich das Auto eben anfasse. Aber ja, man merkt schon, da ist so ein bisschen Verzweiflung, die mitschwingt. Ich drücke ihm auf jeden Fall die Daumen. Wir wissen ja, wie eigentlich jeder Red Bull-Fahrer neben Max Verstappen, er kann wesentlich mehr und das Auto, das will einen halt nicht so lassen, wie man gerne möchte. So, wir springen zu Mercedes. Da geht eigentlich einiges. Jetzt Österreich war laut Toto Wolff enttäuschend. Kann man auch so unterschreiben im Großen und Ganzen. 209 Punkte haben die gerade, sind voll im Vize-WM-Kampf in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Nur ein Punkt hinter Ferrari und das, obwohl Antonelli gleich sich selber rausgeschossen hat. Also Russell, 5. in der Quali, 5. im Rennen und Antonelli 9. in der Quali und im Rennen dann rausgeflogen. Ich gebe Russell 9 Punkte, denn der Mercedes, der ist unter den heißen Temperaturen einfach eingegangen. Also da war nach vorne nichts zu machen. Er hat am Anfang in den ersten ein, zwei Runden, vielleicht waren es noch ein bisschen mehr, aber mit Hamilton sich wirklich ein sehenswertes Duell geliefert. Hart, aber fair war richtig klasse. Da habe ich mich eigentlich schon gefreut, dass die sich noch ein paar Mal öfters auf der Strecke treffen. Aber dann ist der Mercedes eingebrochen und wir können eigentlich safe sagen, dass es nicht an Russell liegt. Ja, denn der war in den Trainingssession da. Der war vorne dabei, Long-Run-Pace-Spitze, schnelle Runden-Spitze und dann ist es heiß geworden und dann war der Mercedes nicht mehr konkurrenzfähig. Kimi Antonelli hat das Ganze auch nicht so gut hinbekommen. 9. dann dementsprechend auch in der Ecke hinter Russell in der Qualifikation, ist jetzt aber auch nicht schlecht, muss man sagen. Und dann hat er halt den Fehler gemacht, sich verbremst, Reifen haben blockiert. Er hat nicht nur sich, sondern auch Verstappen rausgeschossen. Also maximal blöd gelaufen. Sicherlich auch natürlich irgendwo sein Fehler. Hätte er besser managen können. Aber wie gesagt, Rookie, solche Fehler passieren. Max Verstappen hat es ja selber auch gesagt. Es gibt keinen Fahrer, dem sowas noch nie passiert ist. Dementsprechend darf man es eben nicht zu sehr ankreiden. Aber es ist halt eben auch kein besonders tolles Rennen gewesen. Dementsprechend gebe ich ihm nur 4 Punkte.
Fair enough. Ich gebe den beiden Kollegen folgende Punktzahlen. George Russell kriegt von mir auch 9 und Kimi Antonelli gebe ich sogar nur 3. Ein bisschen strenger. Bei Russell habe ich überlegt, ob ich ihm 10 geben soll, weil mir einfach wirklich nichts einfällt, was er besser hätte machen können.
Ich habe es mir auch schon gedacht.
Ich glaube, das Resultat wäre so oder so P5 gewesen, aber ja, da sind wir jetzt einfach beide ein bisschen strenger heute mit dem George. Ja. Keine Ahnung, P5 im Quali ist eigentlich auch schon gut. Ja, auch da war es schon ziemlich heiß.
Ja. Und auch da wäre fast nicht mehr gegangen, glaube ich. Also genau, da hat es ja
wahrscheinlich
angefangen.
Genau, ich meine, Verstappen war ja hinter ihm. Also insofern glücklich sogar noch. Ansonsten wäre es bestenfalls ein 6. Platz geworden. Und im Rennen war es ja dann noch mal heißer. Aber man muss auch festhalten, der Mercedes geht grundsätzlich schon ein bisschen besser, auch bei Hitze. Früher in den letzten Jahren war das ja
stimmt,
wirklich,
ja.
Da sind sie deutlich weiter abgefallen und auch deutlich früher schon, was die Temperatur angeht. Ja, also bei deutlich kühleren Temperaturen waren sie schon deutlich schlechter und weiter weg vom Rest des Feldes. Also sie haben sich verbessert, aber so ganz auf dem Niveau der Konkurrenz ist der Mercedes in dieser Hinsicht noch nicht. Trotzdem, George Russell hat eigentlich eine ganze Menge rausgeholt, hat nichts falsch gemacht. Das Einzige, was man vielleicht ankreiden könnte, war eben dieses Duell mit Lewis Hamilton. Da hat er wahrscheinlich unnötig viel Reifen verbraucht dafür. Aber gut,
das hätte ist nichts geändert am Ende wahrscheinlich.
Es sind der Rennfahrer am Ende des Tages. Ja. Ne? Die wollen natürlich sich nicht geschlagen geben und wenn es eine Möglichkeit gibt, dann schlagen die auch zu. Alles gut. Antonelli hat, ja, schade nach seinem tollen Podium in Kanada. Jetzt in Österreich wirklich ein gegenteiliges Wochenende erlebt. Im Quali ging schon nichts zusammen. Platz 9 ist wirklich relativ übel, wenn man sich anschaut, wer da alles vor ihm gelandet ist. Ne? Liam Lawson zum Beispiel. Trotzdem hätte ein ordentliches Rennen werden können, aber dann ist ihm dieser Rookie-Fehler passiert. Du hast es schon ausweichend geschildert. Muss ich jetzt nicht nochmal aufdröseln. Passiert, ist umgelaufen, muss er abhaken und in Silverstone wird das aber noch nicht ganz abschütteln können, denn da kriegt er nämlich noch eine Startplatzstrafe. Ja, er wurde ja bestraft für diese Kollision damit Verstappen eben in Österreich und ich glaube, es sind 3 oder 5 Plätze, die er da nach hinten muss. Bin mir gar nicht mehr sicher.
Auf jeden Fall
hat das ganze Ding noch Folgen bis ins nächste Rennwochenende hinein. Schade, aber so läuft's eben.
Tja, und dann sind wir bei Ferrari gelandet. Charles Leclerc Zweiter in der Quali, Dritter im Rennen und Lewis Hamilton Vierter in der Quali, Vierter im Rennen. Und ich gebe Charles Leclerc dann, ja, im Nachhinein, also Russell 9 ist fast schon zu wenig, ne? Aber jetzt bleiben wir mal dabei. Ich gebe 10 an Leclerc, auch da habe ich jetzt lange überlegt, aber auch da, ich frage mich, was er da besser machen können. Ne? Also das Auto hat halt nach vorne und hinten jetzt auch nicht mehr oder weniger hergegeben. Er hat seinen Job gemacht. Er hat auch die komplette Saison bewiesen, dass er on point da ist und das Maximum rauskitzelt in den allermeisten Fällen. Und Lewis Hamilton, muss man sagen, der war relativ nah dran dann das ganze Wochenende. Also der ist ungefähr da, wo man grob ihn dann vermutet hat oder wie die meisten Experten realistischerweise vermutet haben, dass er ist. Also relativ nah an Leclerc dran jetzt zur Saisonhälfte und jetzt müsste die Zeit kommen, wo er dann langsam aber sicher gleichzieht oder vielleicht sogar an ihm vorbeigeht, wenn er
Silverstone Heimsieg läuft.
Das könnte jetzt gut passen, ja. Also schauen wir mal. Trotzdem gebe ich ihm nur 8 Punkte. Einfach, weil er dann eben doch über das ganze Rennen dann halt seine 10 Sekunden hinter Leclerc ins Ziel gekommen ist, weil er halt doch halt Runde um Runde da einfach ein bisschen verloren hat und auch in der Quali dann ja das Stückchen einfach weg war von Leclerc. Obwohl man wirklich die letzten 3, 4 Rennen gemerkt hat, dass er wirklich langsam auch in Tritt kommt und punktuell auch von Session zu Session dann auch mal vorne im Leclerc landet, ist schon spannend. Also da bin ich jetzt mal wirklich gespannt, wie sich Hamilton in der zweiten Saisonhälfte entwickelt. Ein Talking Point war ja natürlich dann auch noch, dass er im Rennen dann gemeint hat, er möchte ganz gerne auf den Reifensatz bleiben und eben nur einen Stop machen. Ja. Das hätte eventuell zur Folge gehabt, dass er dann eben aufgrund der Strategie dann vor Leclerc gelandet wäre. Ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, aber hätte ein Szenario sein können und dann dementsprechend selber auf Platz 3 gelandet wäre und dann eben Leclerc dann eventuell nur auf Platz 4. Und jetzt ist die Frage, ob Ferrari da den Riegel vorgeschoben hatte, weil sie keine Experimente machen wollten oder weil man eben dann keinen Unfrieden stiften wollte und sich da an die besprochene Strategie halten will. Wenn es das Letztere gewesen sein sollte, fände ich das ehrlich gesagt ein bisschen schwach, denn bei Mercedes zum Beispiel hat man ja letztes Jahr dann auch gemerkt, wenn gerade in Russell zum Beispiel mit seinen Geistesblitzen gekommen ist und der ist ja dafür bekannt, dass er das Ganze oft sehr, sehr realistisch und gut einschätzt. Der hat eine sehr gute Rennübersicht und entscheidet sich dann instinktiv oft dann für das Richtige, für die richtige Wahl. Wäre auch spannend gewesen, wie dann Hamilton jetzt abgeschnitten hätte. Ich glaube, da sollte Ferrari dann auch teilweise ein bisschen flexibler sein, wenn es da reingeht.
Kurzer Gedanke gleich dazu, da kann ich anknüpfen, bevor ich euch meine Punkte verrate. Wir haben über Isaac Hadjar gesprochen vorhin. Der hat sich in Runde 28 einen Satz harter Reifen geholt, ist damit bis zum Ende durchgefahren. Hatte die letzten 10, 12 Runden wirklich Probleme und ist massiv zurückgefallen. Lewis Hamilton hat sich in Runde 26 harte Reifen geholt, also nochmal 2 Runden früher. Natürlich ist der Ferrari jetzt kein Racing Bulls, also ein anderes Auto, aber es kann schon angenommen werden, dass auch der Ferrari dann zumindest in den letzten 5, 6, 7 Runden doch massive Probleme bekommen hätte. Die Reifen
aber wären ziemlich sicher eingegangen. Der Unterschied war, er wollte gar nicht erst in die Box gehen, glaube ich. Ne? Er hat ja gemeint, er
wollte
möchte
den
noch draußen bleiben.
Er wollte den zweiten Stopp nicht machen. Ne? Er ist in Runde 26 reingekommen, hatte harte Reifen drauf und wollte durchfahren
damit. Ja, so meinst du es ja, okay.
Das war das Ding. Und dann hat man aber gesagt, nee, komm rein.
Hätte hinten raus dann, ja.
Leclerc ist in Runde 49 gekommen, hat sich nochmal Mediums geholt und in Runde 50 hat man den Hamilton dann reingeholt. Ja. Und er meinte, nee, ich will durchfahren, aber ich denke, die Daten, die Boxenmauer da hatte, haben wahrscheinlich darauf hingedeutet, dass es nicht reicht zum Ende. Gut, Lewis Hamilton ist jetzt vielleicht auch mehr der Reifenschmeichler als ein Isaac Hadjar. Also
eventuell, ja.
Es wäre wahrscheinlich sehr, sehr knapp geworden und ich denke, deswegen hat man sich da konservativ entschieden bei Ferrari. Das geht auch in Ordnung. Ich denke, er war ja nach dem Rennen auch sehr entspannt diesbezüglich. Hat gemeint, ja, das geht schon in Ordnung, ne? Die Mannschaft hat da Dinge gesehen in den Daten, die kann er nicht wissen im Cockpit und alles gut.
Aber, Lawson und ganz kurz, Lawson ja? und Alonso, die sind ja auf einem Stopp gewesen, das ist noch der Vollständigkeit
halber. Die sind deutlich später gestoppt, ne?
Genau, die sind 32 und 33 dann also ziemlich kurz vor der Halbzeit dann eben in die Box gekommen, also das war dann nochmal eine andere Geschichte. Genau.
Ganz genau so ist es, ja. Ich gebe Charles Leclerc 9 Punkte und Lewis Hamilton 8. Dem Leclerc kreide ich gar nicht so viel an, aber das Ergebnis im Qualifying, das natürlich auf dem Papier sehr gut aussieht, hat ihm natürlich ein bisschen geschmeichelt. Hätten Verstappen und Piastri ihre Runde fahren dürfen, wäre es ziemlich sicher bestenfalls die zweite Startreihe geworden. Oder es wäre die zweite Startreihe geworden. Ich bin mir sicher, Piastri wäre vor ihm gelandet. Verstappen vielleicht auch. Da wäre es wahrscheinlich eng geworden, aber Rang 3, denke ich, war dann schon absolut in Ordnung. Das hat er aber sehr gut rausgefahren, hat keine Fehler gemacht, hat irgendwie so nah an den McLarens gelauert, wie es eben ging, wie sie es zugelassen haben. Aber sie haben nicht viel zugelassen, die beiden McLaren-Piloten. Wir reden gleich über die. Man muss aber bei der Bewertung des Abstands vor allem am Ende der McLaren zu den Ferrari auch mit einbeziehen, dass das jetzt ein Rennen war, wo die Spitze wirklich von A bis Z vollgefahren ist. Ne? Die haben dann nicht verwaltet. Das war ein knallhartes Duell zwischen Piastri und Norris. Die sind ziemlich Vollgas gefahren und so gesehen war Ferrari dann gar nicht so weit weg. Es kommen ja noch neue Teile. Die Hinterradaufhängung kommt und erst mit der Hinterradaufhängung ist das große Update dann komplett, ja. Dann passt nämlich der neue Unterboden, den sie jetzt schon in Österreich dabei hatten, optimal mit der Hinterradaufhängung zusammen. Wenn sie da noch ein bisschen die Lücke dann schließen können, ist noch ein bisschen was möglich, aber ehrlich gesagt fehlt mir ein bisschen die Fantasie zu erkennen, wie sie denn die McLaren schlagen wollen. Also bestenfalls kommen sie näher ran, aber ich glaube, der Zug ist wirklich abgefahren, oder?
Wahrscheinlich.
Zumindest was die Pace angeht.
Also ja, schauen wir mal. Also ich lasse mich überraschen und wenn wir über McLaren schon sind, dann machen wir doch mit McLaren weiter. Also 417 Punkte natürlich fast unholbar im Prinzip auf Platz 1. Lando Norris Pole Position und dann im Rennen auch den Sieg geholt. Das steht hier noch vor Stunden.
Ja, jetzt nicht mehr.
Und Oscar Piastri dann von Platz 3 gestartet und dann zweiter dann direkt in der ersten Kurve war es, glaube ich, ne? Oder was in der zweiten? Ja.
Erste Kurve, ziemlich am Anfang.
Hat er sich dann gleich den zweiten Platz geholt und dann auch nicht mehr hergegeben, war ja auch mal ganz kurz auf Platz 1 bei dem wirklich sehenswerten Duell. Ich will jetzt genau was dazu sagen, aber erstmal die Punkte. 10 für Norris, 9 für Piastri, schnell erklärt, Norris alles perfekt eigentlich gemacht. In dem Wochenende geht nicht besser und Piastri, war halt einfach das Quäntchen langsamer und hatte das Nachsehen. Und ich habe schon in Highlights gesagt, für mich, wenn jetzt die Karten vertauscht gewesen wären und Piastri das Rennen von Norris gefahren hätte und andersrum, dann hätten wieder alle gesagt, siehste, Piastri ist eben eine coole Sau, der hat keine Emotionen, der macht seine Stiefel runter, der lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Hat mir so ein bisschen teilweise auch, habe ich das vermisst bei den ganzen Kommentaren, bei den ganzen Analysen, dass das über Norris jetzt irgendwie gesagt wurde, weil das war nämlich genau das Ding. Das war so ein völlig emotionsloses nach außen Rennen. Der hat seine Stiefel runtergefahren, der hat alles richtig gemacht, der hat sich vor allem nicht aus der Ruhe bringen lassen. Das war ein sehr intensives Duell mit Piastri und der hat eigentlich alles richtig gemacht. Ja, also in dem Moment, wo Piastri an ihm vorbeigegangen ist, das war ja ein kalkuliertes Manöver von Norris. Mhm. Der hat dann nämlich in sich auf der nächsten Geraden komplett geschnappt, hat dann sozusagen die Position kurz aufgegeben, um die bessere Linie in der Kurve zu haben und sich dann den Piastri easy dann auf der nächsten Geraden zu schnappen.
Mit der
S natürlich, genau. Und dann war es erstmal für die Runde, ne? Dann musste der Piastri dann wieder warten, bis er eben dann an dem nächsten DRS-Sektor ist und ist dann aber auch nicht mehr vorbeigekommen. Und als es dann eben an die Pitstops gegangen ist, dann hat eben dann Norris seine ganze Klasse auch ausgespielt, hatte vielleicht auch die etwas bessere Strategie dann im Endeffekt, weil er dann natürlich auch als Erster in die Box gegangen ist, aber Undercut, Stichwort, ne, ist ja dann auch ein Faktor, aber das muss man sich alles erarbeiten und er hat keinen Fehler gemacht, dementsprechend eigentlich wirklich ein perfektes Rennen von ihm und ich freue mich jetzt sehr auf Silverstone. Wenn er das jetzt nochmal schafft, ja, dann ist die WM wirklich on fire, dann können wir uns wirklich so langsam aber sicher darauf einstellen, dass es eine epische Saison wird mit zwei Teamkollegen, die sich um die WM prügeln.
Sehr schön, ja, abschließend noch meine Wertung, die ist haargenau wie deine. 10 Punkte für Norris, 9 Punkte für Oscar Piastri. Ganz kurz bei Piastri, ja, den Punktabzug gibt es natürlich deswegen, weil er natürlich hinter Norris ins Ziel gekommen ist, sowohl im Qualifying als auch im Rennen. Es gab diesen Verbremser, wo sich den Flatspot geholt hat. Das war so ein Mini-Fehler, ja, ohne Konsequenzen, ohne große Konsequenzen zum Glück. Und der zweite Stint, da war Norris dann deutlich besser, ja. Da hat er sich den Vorsprung dann rausgeholt, der ihn dann ja letztendlich bis zum Ende ja zum Sieg getragen hat. Also minimale Defizite bei Piastri, aber das ist wirklich, das ist das Schöne daran, es entscheiden halt wirklich diese Kleinigkeiten und oft genug war jetzt Lando Norris der Pilot der beiden, der ja Winzigkeiten nicht zusammenbekommen hat, dann eben ja den Kürzeren gezogen hat im Duell. Jetzt war es mal umgekehrt, vielleicht wendet sich das Blatt, mein Tipp ist aber, das wird jetzt weiter so hin und her gehen. Wer das am Ende macht, ist mir eigentlich schleierhaft bisher, ich vermag mich jetzt gar nicht mehr festzulegen. Eine ganze Zeit lang saß er wirklich nach Oscar Piastri aus, weil er wirklich humorlos und konsequent gepunktet hat. Aber ich glaube auch, diese ganzen Fehler, die wir von Norris gesehen haben, die beweisen, und das ist übrigens eine These, die ich jetzt in den letzten Tagen auch aufgeschnappt habe, möchte ich noch ganz kurz mit euch teilen. Diese ganzen reflektierten Einblicke, die Lando Norris da immer gibt, ja, diese ganze Kritik, die er an sich selber übt, die zeugt laut einem Journalisten von The Race davon, dass er eigentlich im Innersten wohl weiß, dass er schneller ist. Ja, also so ist die Theorie des Journalisten auf jeden Fall. Und er hat es jetzt bewiesen auf jeden Fall, also Lando Norris in Österreich, er ist eigentlich der Schnellere der beiden, wenn auch nicht viel. Im Qualifying war der Abstand natürlich riesig, aber wir kennen die Umstände. In der Regel waren es so 1,5 bis 2 Zehntel. Aber das reicht ja dann im Zweifelsfall auch schon. Dieser Glaube an sich, dass er der Schnellere ist, führt dann dazu, dass er erst recht so hart mit sich ins Gericht geht, weil er sich dann ärgert, dass er sein Potenzial nicht abgerufen hat. Wenn er das jetzt häufiger hinkriegt, werden wir ja sehen, ja, ob er wirklich der Schnellere ist, der dann konstant die Ergebnisse nach Hause fahren kann, oder was Oscar Piastri dann noch in der Hinterhand hat, an Potenzial hat, ob er noch mehr zulegen kann, ob er noch mehr lernen kann. Wahrscheinlich ja. Es wird auf jeden Fall noch ein großartiges Duell zwischen den beiden. Und wir haben schon drüber gesprochen in der Race Week-Episode zu Silverstone. Der WM-Zug für die Kollegen Verstappen, Russell und die beiden Ferrari-Piloten scheint aktuell so ein bisschen abgefahren. Es sei denn, ja, die McLaren-Piloten geben sich's dreckig und fahren sich vielleicht ein paar Mal in die Karre. Vielleicht gibt's Defekte, vielleicht haben sie Pech, vielleicht liegt das Thema der Strategie daneben. Es ist nicht unmöglich, aber ich glaube, rein vom Potenzial im Auto, rein von der Pace her, sind die McLaren-Piloten uneinholbar dieses Jahr. Ab jetzt zumindest, ja, und sollte alles normal laufen und geregelt, werden das wohl Lando Norris und Oscar Piastri unter sich ausmachen.
Tja. So wird es wahrscheinlich laufen und Fakt ist aber, dass es auf jeden Fall jetzt einige Leckerbissen gibt, jetzt nicht nur, weil die WM vorne so eng ist, sondern auch, weil jetzt grandiose Strecken auf uns warten und dann eben als sechstes dann Silverstone. Deswegen, lasst uns gerne eure Meinung zum Österreich und zu den Fahrerwertungen. Wen fandet ihr toll? Wo seid ihr vielleicht nicht auf unserer Meinung, auf unserer Linie oder vielleicht gerade eben? In den Kommentaren geht's weiter. Da tauschen wir uns immer sehr gerne mit euch aus. Und Abo, wenn ihr wollt und wenn es euch gefällt, gerne da lassen, denn dann verpasst ihr nichts. Wir hauen hier 3-4 Mal die Woche auf jeden Fall Videos raus, manchmal sogar ein bisschen mehr und versuchen dementsprechend auch so viel vom Lions-Content rauszupumpen, wie es geht. Und mit mehr Abos können wir das natürlich dann noch leichter machen. Wir sind deswegen auf eure Hilfe angewiesen, aber auch ihr habt was davon. Die Community, die wird hier immer, ja, schöner, blüht auf. Freut uns auch wahnsinnig. Wir haben angefangen letztes Jahr waren wir für etwas mehr als 12 Monaten nur bei 30 Abos. Also wirklich danke, danke an jeden Einzelnen fürs Liken, fürs Kommentieren, fürs Abo dalassen. Bedeutet uns wahnsinnig viel und hilft uns auch extrem, den Content für euch weiter so gut wie möglich zu gestalten. Das ist auch unser Ziel. So, das ist jetzt aber genug der Dankesworte. Seid hoffentlich beim nächsten Mal auch dabei. Dave, wir freuen uns auf jeden Fall auch schon. Und ja, bis dann.
Mehr Formel 1 ist mir gut, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Adieu.